Herzlich willkommen zu Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit.
Ich finde es meistens in der geringen Kapazität und Lebenszeit, die ich habe, einen Wein zweimal zu trinken, eigentlich schon fast rückschrittlich für mich. Aber andere Leute, ja, das ist eine absolute Frage.
Unser heutiger Gast ist aus dem Speiselokal Toulouse-Lautrec in Berlin, Felix Fuchs.
Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben hier schon eine exzellente Gästequalität, wenn ich das mal so nennen darf. Ich glaube, dass viele Leute, die als Gast per se manchmal schwierig sein können, auch oft hier nicht herkommen, weil du die viele Dinge nicht findest, sag ich mal. Sake ist oftmals ein exzellentes Dessert-Pairing, weil man dann doch mit Anführungszeichen relativ trockenen Getränken Süßspeisen unfassbar gut begleiten kann. Also das finde ich ein ganz, ganz, ganz grandioses Beispiel. Deswegen da, weil ich da ein, zwei Erfahrungen gehabt habe bei mir, wo ich dann gesagt habe, ah, okay, das war... Ja, dann deswegen lieber bin ich da lieber manchmal 5-10% vorsichtiger, als so Vollgas drauf einzusteigen. Also auch wenn du wirklich manchmal denkst du dir schon so, ja, du schenkst eigentlich was sehr, sehr, sehr Krasses aus und auch einen großen Namen und hast da irgendwie mit Zähneknirschen das geschafft, per Mischkalkulation die Weinbewertung einzubauen. Und dann die meisten Leute, die sagen, ja gut, schöner Wein, fertig. Aber eben da mal einmal vorsichtig, also weil da gibt's auch Situationen, wo dann, kam dann an den Tisch die ganze Zeit immer so leicht provokante Sprüche und dann irgendwann an einem Punkt habe ich mal angefangen, welche zurückzumachen und da bin ich einmal am Tisch so richtig, da war ein bisschen drüber dann. Da war die Stimmung erstmal für eine halbe Stunde, sagen wir mal, bedeckt. Und dann Punkt 4, manchmal noch mit am schwersten, die Abwechslung und den Ablauf und die Kalkulation natürlich, dass du möglichst wenig Doppelungen drin hast, dass du verschiedene Weinstile hast, weil manchmal denkst du ja schon, okay, das würde eigentlich 5-mal das gleiche passen, aber es hat trotzdem natürlich Länder, Regionen, Rebsorten, dass die Abwechslung reinkommt, das und Push and Pull ganz wichtig. Sowieso unglaublich die Frau, also das ist, glaube ich, der Social Media Kanal, von dem ich am meisten irgendwie gelernt habe, weil die auch nochmal einen Deep Dive in Sachen macht, wo ich sage, wow, krass. Viele Leute, wenn die eben einmal dieses sogenannte Rundum-Sorglos-Paket im Restaurant bestellen, haben viele Menschen natürlich auch das einfach Lust, noch was zu lernen, noch was zu erfahren. Da kommt es natürlich auf dem, was man wiedergespiegelt bekommt, oder die Leute lesen, dass man weiß, wie viel Informationen sollte man die auch versorgen. Und manchmal hast du ja auch bei sehr Leuten, die schon sehr viel wissen, da hältst du dich einfach ganz kurz. Da ist dann jeder zweite Satz, ne? Na, aber wem sage ich das? Aber manche Leute sind auch extrem wissbegierig, das ist dann immer ganz unterschiedlich. Diese haptische Wahrnehmung hat mich immer ein Stückchen mehr begeistert als eine Aromatik. Also wenn mir die Haptik zusagt, dann habe ich an dem auch Freude, wenn die Aromatik eher mich manchmal eher so nicht ganz so abholt. Bei der Haptik kann mehr schiefgehen. Deswegen, wenn ich Begleitung mache, dann muss auch immer erstmal die Basis von der Haptik stimmen, weil da halt Sachen können, die nicht nur den Gang ruinieren können, so richtig hart, sondern auch sogar noch die nächsten Gänge danach, wenn irgendwas richtig schief läuft. Mhm. Und ganz viele Leute können das ganz unterschiedlich bewerten, aber wenn ich anfange, sowas zu machen, dann geht Emotionalität und Natürlichkeit verloren. Und dann, wenn du mich jetzt fragen würdest, stell dir die Pulle vor die Nase, ich schenke mir von mir aus auch selber ein, wenn das mit dem Gang harmoniert, ist das für mich das Allerwichtigste. Ich merke bei mir, wenn ich versuche, Sachen zu analytisch zu interpretieren, dann wird es bei mir immer unnatürlich. Genauso wie zum Beispiel, das habe ich damals auch eben von André Masionga gelernt, das war ja sozusagen meine dritte Station bei Tim Rau, der war damals ja der Chefsommelier, ein eigenes Restaurant. Ich kam da halt an, schon ein bisschen Vorerfahrung, halt so auf dem vollen Nerdfilm im Sinne von jedes Detail über den Wein und Boden und Fass. Und was André immer zu mir gesagt hat, so, wenn du jeden Wein so zerdenkst, dann fängst du irgendwann an, nimmst du irgendwann nicht mehr wahr, was der Wein bei dir eigentlich auslöst. Im Sinne von Erinnerungen, Emotionen, was passiert da eigentlich mit dir? Und den Punkt fand ich wahnsinnig spannend. Und das ist eine Sache, von der ich schon ein, zwei Mal deutlich vorgeschädigt war, weil wahrscheinlich die übliche mangelhafte Qualität, die man hier so rumgeflogen ist, probiert. Und manchmal wirst du ja auch so Aromen geprägt, die, wie zum Beispiel, wenn du einmal so eine ganz schlimme Hammel gegessen hast, dann kannst du das feinste Lammkarree nicht mehr genießen. Und so hatte ich gedacht, so wird's mir da eigentlich auch gehen. Gab's auch schon, dass irgendwo mal vielleicht, weiß ich, das sage ich jetzt natürlich nicht wo und wie das passiert ist, aber dass da mal ein Gast einfach gemütlich am Tisch geschlafen hat und hast du ein bisschen lauter den Teller vor die Nase gestellt, da ist der Gast aufgewacht und dann hat er sich aber, hast du kurz was, drei Wörter gesagt, hat sich doch gefreut. Das gab's auf jeden Fall auch schon, ja. Also ich finde, wenn man ganz große Küche hat, ist im Optimalfall ein sehr guter Wein dazu. Und andersrum. Und umso extremer das eine, umso reduzierter das andere. Ich habe das früher mal gemacht, aber wenn du dann teilweise irgendwie 10 Tische hast und davon haben 9 Begleitungen und du erzählst das zum 8. Mal, du kriegst so einen Sabler. Also das ist, du kannst auch selber nicht mehr hören von dir, den Quatsch. Weil wenn ich praktisch ein spannendes Umfeld habe, wie ein Restaurant mit dem Vibe, dann noch tolle Gesellschaft, auf die ich mich konzentrieren will, dann noch einen großen Wein, dann noch großes Essen, da geht bei allem was verloren. Und genau, das ist toll, das wird so viel positiv gefeedbackt. Aber wirklich so dieser Moment, wenn es dann so richtig ineinander greift, den finde ich einfach nach wie vor immer noch magisch. Und wenn es da halt ein Umfeld gibt, das das erschaffen kann, freue ich mich da immer sehr. Aber manchmal merkst du auch gerade bei diesen Weinen, dass gerade bei einem Abend wie hier, wo dann viele neue Sachen auf dich einprasseln, diese Vertrautheit im Glas, die du bei diesen Weinen hast. Und dafür muss ich sagen, bin ich ja Grauburgunder und Primitivo und solchen Sachen auf irgendeine Art auch dankbar. Weil Wein ist für die Endverbraucher ein so einfach unübersichtliches Produkt. Du kannst ja von der Flasche manchmal gar nicht erkennen, als was dich dann vom Inhalt erwartet. Also, weil es so unter, selbst wenn das Gleiche draufsteht, kann der Wein ja völlig anders schmecken. Also von außen, wenn du nicht die ganzen Mini-Parameter beachten kannst. Und Grauburgunder und Primitivo zum Beispiel und ein, zwei andere Sachen haben ja so eine Gleichförmigkeit, dass ein Endverbraucher vielleicht an ein Regal treten kann und eine gewisse Erwartbarkeit hat. Und das ist dann auf eine Art schon wieder, finde ich, ganz, ganz gut für den Markt. Auch das ist, also natürlich, ja, es ist was wir alle zigtausendmal gesehen haben und dann natürlich eine gewisse Fatigue, also eine gewisse Müdigkeit und Übersättigung vielleicht stattgefunden hat, bei anderen Sachen ja auch. Aber für die Leute, die da einfach Beständigkeit oder eine Erwartbarkeit wünschen, ist das natürlich das gefundene Fressen. Wie ist man an dem Abend drauf und wie viel Kapazität für Reize hat man auch? Weil natürlich klar, du gerade wenn du vielleicht ein aufwendigeres Menü isst, hast du natürlich dann irgendwie 6, 7, 8, hast du nicht gesehen, Gänge, die schon mal neue Reize auf dich einprasseln lassen. Und wenn du dann noch bereit bist, ohne dass dir von dem Abend vielleicht dann ein paar Prozente verloren gehen, weil es einfach zu einem Überfluss wird. Also wenn man praktisch diese Offenheit dafür besitzt, kann das eine wunderbare Sache sein. Also solange wir mit dem Produkt qualitativ leben können, also sicherlich, ich nenne diese Weine immer Serviceweine, also Dinge, wo ich jetzt sagen würde, die hätte ich jetzt von mir aus nicht gelistet, aber die werden nachgefragt und ich finde die Qualität des jeweiligen Produkts absolut zufriedenstellend. Mhm. Und dann haben wir die Sachen auch gerne da, freue ich mich auch drüber, weil ich habe auch gemerkt, dass wenn diese Dinge nicht da sind, dann hast du manchmal halt das Problem, dass die Leute sich genau darauf eingeschossen haben. Das mag jetzt der ein oder andere ein bisschen engstirnig empfinden, mein Gott, aber wenn du hast sehr, sehr viel Zeitaufwand, den Leuten eine akkurate Alternative zu bieten. Und dann diese Serviceweine, wenn die Leute genau wissen, was sie wollen, du kannst mit dem Produkt leben, alle sind glücklich, auch finanziell, dann verschafft dir einfach nur die Präsenz dieser Weine, die Möglichkeit, dir eben für andere Leute, die sehr, sehr interessiert sind, mehr Zeit zu nehmen. Und deswegen würde ich nicht pauschal irgendwas ablehnen, es muss aber natürlich qualitativ absolut bombenfest sein. In der Weinszene kriegt man immer wieder gespiegelt, dass Weinbegleitung eher so ein Beiwerk ist, was man irgendwie so machen muss, weil es hat sich irgendwann mal etabliert. Oder die ganzen alten Klischees noch, dass Leute das eh nur zur Resteverwertung nutzen. Dabei ist es eigentlich so eine schöne, spannende Thematik. Man kann so fantastische Momente erschaffen oder eben Küchenstile und Gerichte noch einfach so sinnvoll erweitern, dass man da auch einfach mal, wie gesagt, positiv drüber berichten muss und dass es eben auch eine tolle Inspiration sein kann, das vielleicht nicht als komplettes Programm, aber immer mal wieder einbauen. Da ist wieder das Ding, bestes Beispiel halt auch, warum irgendwann ich nach dem Anfang aufgehört habe, mal auch Biere in den Getränkebegleitungen anzuwenden, auch wenn es mega Spaß macht und die Leute trotzdem bei anderen auch für Sake oder Cidre oder sowas offen sind. Die 3 Monate, in denen der Gang existiert hat und ich Bier ausgeschenkt habe, bin ich 3 Jahre älter geworden. Wir haben jeden Wein auf der Karte irgendwie mal in den letzten 8 Monaten oder 5, 6, 7, 8 Monaten wahrgenommen, probiert. Logischerweise hat eine Kapsel fast nur Vorteile. Oder ich nur.
Und das komplette Gespräch findest du morgen bei Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit, auf dieser Plattform oder überall, wo es Podcasts gibt.
Also das ist, also natürlich klar, so die, wenn es um das Thema Verschlüsse geht, wenn dafür Zeit dafür da ist. Also auf die Diskussion lasse ich mich immer super gerne ein.
Diese Ausgabe Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit, wird begleitet und unterstützt von den Weingütern Bella Vista in der Lombardei, der Bodegas Taron in der Rioja, dem Hause Ramos Pinto im Douro und unserem Partner, der Schlumberger Gruppe. Vielen lieben Dank.
früher, glaube ich, als ich angefangen habe, mal ganz laut die Diskussion, dass man die Küche angeboten hat, einen Gang, wenn es irgendwie mit dem Wein funktioniert, auch noch auch um ein paar Prozent anzupassen, aber ich immer per se gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Also das, ich finde es ganz spektakulär, wenn ein Koch mal nach einem Wein Essen zubereitet. Das ist Wahnsinn, da habe ich auch schon ein, zwei Erlebnisse, die wirklich toll waren. Und aber ich möchte dem Teller immer dienen, das ist ganz wichtig.